Spirit Online Podcast. Für Sie in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie du den Spirit für dein Leben nutzen kannst, das erfährst du hier im Podcast. Damit du keine Folge versäumst, abonniere den Podcast gleich und freue dich auf spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Das ist jetzt gerade mal 4 Wochen her. Da laufe ich mit meinem Nachbarn durch den Garten und der berichtet mir darüber, dass er in einer Scheidung lebt oder in einer Scheidung ist. Er ist auch schon 58 und im Rahmen der Scheidung muss er jetzt seine Frau ausbezahlen und die Frau will 100.000 Euro und er selbst hat 2 Häuser. Also einmal ein altes Elternhaus und dann hat er noch sein großes Haus, in dem er wohnt. Und er hat auch eine gute Anstellung und nun geht er freudestrahlend zur Bank und sagt, liebe Bank, bitte gebt mir 100.000 Euro. Ich muss meine Frau ausbezahlen wegen der Scheidung. Und die Bank sagt, nö. Lieber Kai Schimmelfeld. Kannst du uns und den Menschen da draußen erzählen, warum der Mann keine 100.000 Euro gekriegt hat? Richtig, wir reden heute über Banken und über die Kommunikation mit den Banken und wie Banken ticken. Lieber Kai, kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Hast du eine Ahnung, warum die Bank gesagt hat, nö?
Ja, klar. Das ist ja jetzt ein Beispiel aus dem klassischen Privatbereich. Wir machen ja im gewerblichen Bereich die gleichen Erfahrungen. Und zwar an diesem Punkt kann man, das ist jetzt ja sehr, 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 ich will nicht sagen schon sehr einfach, aber das Alter ist hier leider, und das ist nicht diskriminierend gemeint, ein ausschlaggebender Punkt, der ist 58. Und da, das ist halt kein No-Go für Geldbeschaffung, sondern die Vorgehensweise ist da eine andere. Je kürzer die Zeit bis zur klassischen Rente, desto höher das Risiko für die Bank, Geld auszureichen und es wiederzubekommen. Das heißt, die Bank hat ja immer Angst zu sagen, Mensch, ich gebe Ihnen Geld, in diesem Fall 100.000 Euro oder im gewerblichen Bereich ist 1 Million. Der Betrag ist dann relativ, und zwar relativ in Bezug zu dem Vermögen der Person oder des Unternehmens, das anfragt. Und die Regularien sind alle ähnlich. Dieser Mensch hat halt eine mögliche Lebenserwartungszeit und der ist jetzt schon in einem Bereich, wo keine Bank so aus dem Stand sagt, klar, Sie haben da 2 Häuser, 1 können wir ausbezahlen. Die wollen wissen, wie kommt das Geld zurück? Das ist immer die elementarste Frage überhaupt. Banken fragen immer, wie kommt das Geld zurück? Wie schafft das Unternehmen Umsätze oder wie schafft diese Person die Möglichkeit, wieder uns das Geld zurückzugeben? Hat der Mieteinnahmen, hat der ein privates Vermögen, was wir als 100% Sicherheit bekommen können? Hat er noch ein Unternehmen, ist der daran beteiligt? Was können wir bekommen von der Bank, wenn es jetzt nur so um Kreditbereiche geht? Es gibt nur noch 4 mehr Möglichkeiten, aber wenn es um den Kreditbereich geht, ist das immer eine Frage, also das Alter, weil du sagst, das ist 58. Und natürlich ist das eine Krisensituation. Und Krisensituationen sind bei Banken immer ein ganz sensibles Thema.
Ja, und wir reden, wie gesagt, heute in unserem Podcast wirklich darum, über den Umgang mit der Bank. Und lieber Kai Schimmelfelder, du bist der Experte in dem Bereich. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den Privatmenschen, mehr im Businessbereich. Und ich bin froh, dass du heute dabei bist, weil ich glaube, dass viele Menschen einfach keine Ahnung haben, wie eine Bank tickt.
Ja, die Mechanik ist auch die gleiche. Bitte? Die Mechanik ist auch die gleiche. Also ob ich jetzt als der Mensch könnte, dieser 58-Jährige könnte ja auch sagen, ich brauche 100.000 Euro für eine neue Gründung.
Ja.
Kommt ja öfter vor, aber ich wollte dich nicht jetzt unterbrechen, entschuldige.
Ja, also uns ist wichtig, dass wir einfach mal ein gewisses Bewusstsein unserer Zuhörer entdecken, wie tickt denn die Bank oder was braucht die Bank oder wie entscheidet die Bank. Also die Bank ist ja schon lange nicht mehr die Bank an deiner Seite. Exakt. Und sie ist auch nicht deine Hausbank und die ist auch nicht dein Freund. Das muss sie auch nicht. Nur du als Kunde bei der Bank solltest dir darüber im Klaren sein, dass die Bank Geld verdienen will, Geld verdienen muss. Die Bank ist nicht dein Freund. Also wenn man in die Kommunikation mit der Bank geht, sollte man sich dessen bewusst sein, die Hausbank, die Bank an ihrer Seite, die gibt's nicht mehr.
Stimme ich dir 100% zu. Ist aber auch, wie du das auch schon ordentlich gesagt hast, Das ist natürlich das eine, das Marketing und Werbe, die Lautstärke, wenn eine Bank in der Werbung ist, ja, wir machen den Weg frei und wie sie alle heißen. Aber am Ende ist ja der Weg, den man da frei macht, wieder mit Arbeit verbunden. Wenn also eine Bank ja ein Geld gibt oder einen Weg frei macht oder wie du es auch nennen möchtest, gibt da genügend Werbeaussagen, dann hat das ja etwas mit Tun zu tun von der Bank und zwar auch mit Risikoübernahme. An dem Beispiel von gerade eben zu bleiben, das könnte auch ein 24-jähriger Gründer sein. Mhm. Und die beiden Häuser gehören nicht ihm, sondern die gehören seinen Eltern. Mhm. Dann hätte der die gleichen Schwierigkeiten. Also es ist nicht das Alter, ein Faktor mit, aber es ist nicht hauptausschlaggebend, sondern die Mechanik der Bank funktioniert ja so, ich gehe zur Bank oder diese Person, egal wer, ob jetzt gewerblich oder privat, die Mechanik ist immer sehr ähnlich. Nun ist das privat meistens günstiger als im Gewerbe, wenn man über Zinsen redet oder auch Förderkredite oder sonstiges, aber die Mechanik für deine Kunden ist die gleiche. Egal, wer zuhört, ob angestellt, Solopreneur, alleine, selbstständig, Familie, ist immer das Gleiche. Gewerblich, tätig, unternehmerisch, es wird geguckt von der Bank. So, da ist der Firmenkundenberater. Und das ist jetzt ein bisschen was erläutern, damit deine Zuschauer das auch total, oder Zuhörer, Entschuldigung, das auch für sich nutzen können. Ich möchte jetzt, dass das wirklich im Kopf bleibt, denn das hilft ihnen ungemein. Wir machen das dann den ganzen Tag, aber für jemanden, der es nicht gelernt hat, ist es vielleicht ein bisschen abstrakt. Wenn ich jetzt in eine Bank gehe, diese Person wollte jetzt 100.000 Euro, die Situation ist erstmal jetzt sekundär, 100.000 Euro, hätte auch eine Million sein können, dann spricht er mit einer Person, die ist meistens nicht sein Bankansprechpartner, der die Kontoführung kennt. Erstes großes, vielleicht Learning schon, die Kontoführung auf dem Konto ist elementar auch für die Kreditentscheidung. Wenn da also Lastschriftplatzer drauf sind, Kreditkarten, Rückzahlungsschwierigkeiten, all solche Dinge, das beguckt sich dann halt die Bank. Das ist ja hinterlegt in der Bank. Oder auch, ob in der Schufa was steht oder. Oder in der Kreditreform, wenn man irgendwie ein Gewerbe hatte. Und daraufhin basiert ja auch die Entscheidung. Aber diese Entscheidung trifft nicht alleine der, mit dem man vorne spricht. Also der, wenn es jetzt ein Kundenberater vorne wäre von diesem Herrn, den er vielleicht schon seit Jahren kennt, weil er vielleicht ja das Haus finanziert hat. Und er sagt, Mensch, du warst so nett zu mir und so. Jetzt will der aber Geld für etwas, wo kein Gegenwert läuft. Mhm. Das könntest du fast mit einem Startup vergleichen. Die investieren meistens in Personalkosten und dann sagt jemand, ja, wie wird das? Und ich weiß noch nicht, ist eine neue Startup, wir wissen noch nicht, wie das Ergebnis wird. In diesem Fall sind es 100.000 Euro, der gibt das Geld weg. Wie kriegt er das wieder? Ja, gar nicht, weil es ja ein Ausgleichsverfahren. Soll ja 100.000 Euro an seine Ehefrau bezahlen, könnte ja auch anders sein. Die Frau zahlt dem Mann aus, ist ja sehr Wurst. Aber also das heißt, der erste Firmenkundenberaterkontakt, der fragt erstmal, wofür ist das? Und was haben sie davon und was soll damit passieren? Und wenn der so hingeht und sagt, ja, ich will meine Frau auszahlen, ist die erste Frage, was hat die Bank davon? Die Bank hat davon nichts. Also gehe ich natürlich vorbereitet zur Bank und sage, ja, also ich habe das und das vor. Ich habe mir da folgende Sicherheiten gedacht. Das kann man auch in Google recherchieren, was man so an Sicherheiten verwenden kann. Wenn man keine hat, kann man das auch sagen. Aber das würde ich erstmal soweit vermeiden, weil irgendwie an Sicherheiten gibt es vielleicht irgendwie immer etwas. Mhm. Und das läuft alles vorne ab. Und noch viel, viel mehr. Dann wird vielleicht noch gesprochen, noch ein paar Daten ausgehängt, alles gemacht. Und an dem Punkt, wenn du also Fragen dazwischen hast, häng einfach rein. Aber an diesem Punkt denken viele, ah, super, der Typ erzählt mir was hier in der Bank und der wird dann das auch entscheiden. Nein. Hinter dem, und das ist das, was für die meisten ja nicht so zu entdecken ist und auch nicht zu erkennen ist, was dann da passiert. Hinter diesem Person, ob jetzt weiblicher oder männlicher Bankberater, ist völlig egal, die Mechanik ist die gleiche, ob privat oder Gewerbe, der entscheidet das gar nicht. Das ist quasi nur wie früher der Kassenschalter, der sagt, oh, super. Ja, das ist ja fantastisch. Ja, kann ich mir vorstellen. Super. Wir brauchen noch ein paar Daten und so. Und manchmal brauchen die auch ganz viele Daten. Dann kann man schon fast davon ausgehen, wenn es zu viele Datenforderungen sind, dass die Bank eigentlich keine Lust drauf hat. Klingt jetzt sehr pauschal, ist aber so. Je klarer es vorne gefragt wird, desto weniger Aufwand für die Bank. Je weniger Aufwand für die Bank, desto klarer auch ein Ergebnis von der Bank. So, jetzt kommt also eine Ebene hinter diesem Frontmann von der Bank und die werten erstmal ein, was da überhaupt gefragt wird. Und ist die Person überhaupt kreditfähig? Und dann ist das Vorhaben, neues Wort gleich, kreditwürdig. Ist diese Person kreditwürdig? Und das passiert alles hinter dieser Person. Auf die hat man auch keinen Einfluss. Mit der kann man auch nicht reden. Da kann man keine E-Mail hinschreiben. Das nennt sich Marktfolge. Mehr will ich auch an Fachbegriffen gar nicht verwenden. Also ich habe vorne eine Person in der Bank, die mit mir redet, die ist auch vielleicht nett, vielleicht auch ein Glas Wasser, Tee oder einen Keks anbietet, wenn es ein Geschäft ist, ja, kennen wir alles. Und das ist seine Aufgabe. Natürlich macht er auch noch mehr. Der kann auch ein Votum erstellen, der kann seinen ersten Eindruck übermitteln, der stellt auch quasi den Kreditantrag innerhalb der Bank. Mhm. Da kommt noch eine andere Person dazu, die das Geld hat. Mit der muss er ja auch irgendwie kommunizieren, warum dieser Bankberater hat ja nicht das Geld vorne in der Tasche, sondern der muss sich in seiner internen Kassenabteilung überhaupt die Erlaubnis holen, Geld zu bekommen. Und um das zu bekommen, braucht er halt diese andere Person und nennt sich halt Marktfolge, die darüber entscheidet, ob das Geld kommt. Also es sind schon mal mindestens zwei Personen, auf die deine Kunden gar keinen Einfluss haben können direkt. Mit denen kann man nicht reden, mit denen kann man nicht verhandeln, man kann die Situation auch nicht erklären. Man kann nicht sagen, hey, ich muss aber nächste Woche bezahlen und so. Und das Vermögen ist doch da, ich habe doch Häuser und so, was der auch machen würde. Oder ich habe doch eine Gründung vor, oder ich habe doch ein Unternehmen, will ich kaufen, oder ich will die Nachfolge regeln. Das ist ja meistens unter Zeitdruck oder, ich sag mal, mit Stress verbunden. Das ist auch emotionaler Stress. Mhm. Dann sagt die Bank, ja, der wird jetzt nicht sagen, ist mir egal. Aber der sagt sich, Gott, das wusste er ja auch vorher. Oder kann sie die besser vorbereiten? Ja, jetzt muss ich wieder den ganzen Kram machen. Also den Zeitdruck würde ich nie, das ist ein ganz großer Tipp, nie in die Bank mit reinschleppen. Also fangen Sie nie an und sagen, also ich brauche nächste Woche die 100.000 Euro. Dann sagt die Bank, das ist mir der Wurst. Also das sagt er nicht laut, aber das denkt er sich. Warum? Er hat seine Regularien und die können Sie auch nicht beschleunigen. Also nicht wesentlich. Sie können sie verkürzen. Und immer sagt, ich habe alle Papiere bereit, ich habe meine Schufa, ich habe das, ich habe einen Vermögensnachweis, ich habe eine Vermögensauskunft, ich habe das gemacht, ich habe eine Planung gemacht. Dann verkürzt sich das. Aber je weniger Unterlagen man mitbringt zum Erstgespräch oder überhaupt in ein Telefonat vor dem Erstgespräch erklären kann, desto schwieriger wird das.
Hm. Nun muss ich, soll ich sagen, nun haben wir hier auch einen spirituellen Podcast.
Ja.
Und ich persönlich bin der Meinung, dass also ein Kredit, das sind ja auch Schulden.
Ja.
Und Schulden hat mit Schuld zu tun und mit Schuldner und welche tollen Worte man im Mittelalter da sonst noch so gebraucht hat. Und deswegen bin ich ja der Meinung, das sollte man, soweit es irgend geht, grundsätzlich vermeiden. Ja, ich persönlich finde zum Beispiel, dass allein eine Kreditkarte schon kritisch ist. Ja, also Debitkarten, das ist meiner Ansicht nach ziemlich, ziemlich cool, weil das ist ja schon separiertes Geld. Ja. Aber eine Kreditkarte und Schulden für einen Fernseher oder für sonst irgendwas, da machst du dich halt einfach auch schnell zum Schuldner.
Und das, da bin ich voll bei dir. Also aber da sind wir 100% klar. Wenn jemand mit Kreditkarten nicht umgehen kann, das finde ich, also umgehen heißt, es gibt ja die Mechanik, dass das dann, also ich höre bei einigen Menschen so, ich habe da eine Kreditkarte, die nutze ich jetzt erstmal für meine Einkaufsfinanzierung. Ich sage, warum? Ja, die muss ich erst in 60 Tagen ausgleichen. Mhm. Ich sage, das ist natürlich nicht schlecht. Handicap ist, wenn Sie das jetzt nicht bezahlen können, würde ich es mir auch jetzt nicht kaufen mit 60 Tage Zahlungsziel auf eine Kreditkarte. Und sagen einige, ja, aber ich kann es mir jetzt nicht, ich muss jetzt meinen Urlaub bezahlen, 5.000 Euro, und aber nach dem Urlaub kriege ich dann mein Geld. Ich sage, dann würde ich das machen, wenn das Geld da ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Das mag jeder halten, wie er möchte. Ich bin da voll bei dir. Debitkarten, also aufladbare Karten, ist schon was anderes. Aber du kriegst heute in vielen Situationen immer mehr Schwierigkeiten, wenn du keine Kreditkarte hast. Das merken wir, also wenn man Reisetätigkeiten hat, also ich könnte ohne Kreditkarte gar nicht leben. Aber ich bin da bei dir, wenn man das nicht gelernt hat oder wenn man sich damit nicht beschäftigt, wenn man es nicht gelernt hat, muss man sich beschäftigen. Und ich mit meinen Ressourcen, und Geld ist eine Ressource, Geld ist Energie. Mhm. Wenn ich also auf eine Energie zugreife, die ich gar nicht habe, wenn wir das mal so plastisch sagen dürfen, wenn nicht, dann sag Bescheid, aber ich sehe das immer so, Menschen belasten sich ja mit negativer Energie, wenn sie Geld ausgeben, das sie eigentlich gar nicht haben. Und dann auch noch für Sachen ausgeben, die sie gar nicht brauchen. So der Klassiker, so ein Fernseher. Also wenn ich sage, okay, ich habe kein Geld für einen Fernseher. Also A, halte ich Fernseher für heute nicht so für interessant. Finde ich jetzt nicht so wichtig, Fernsehen. Internetanschluss finde ich schon super. Ja, aber der kostet, weiß ich, 30, 40 Euro im Monat. Das schaffen auch nicht viele, aber also das jetzt nicht zu vermeiden. Also die wollen natürlich immer Internet haben. Das heißt, wenn jemand sagt, ich muss meinen Fernseher auf Raten kaufen, sage ich, nee, du musst du erstmal gar nichts. Man könnte auch auf den Fernseher verzichten oder ihn ansparen. Das Tolle ist, wenn man das anspart, hat man auch eine andere Wertigkeit gegenüber dem Gegenstand.
Ja. Ja.
Aber das ist wieder eine Sache, dass im privaten Bereich, also Konsumschulden, finde ich, ich sage es eigentlich, finde schrecklich, weil das ist ja kein Zwang. Was anderes ist, wenn ich einen Hund habe oder wenn ich mein Kind muss ins Krankenhaus und ich muss was bezahlen und so und ich muss mehr Geld leihen, weil ich irgendwie eine Operation bezahlen muss. Also wenn das meine Familie ist, das ist was ganz anderes, ist auch nicht gut. Aber dann habe ich ja meistens nicht so eine Wahl außer Leben und Tod oder sowas ähnliches. Aber ein Fernseher oder ein Handy finde ich noch schrecklich. Wenn ich höre so, ja, ich habe jetzt mein drittes Handy. Dann sage ich, wieso hast du drei? Also ich habe eins. Ich arbeite den ganzen Tag viel. Ich habe noch ein Ersatzhandy, ja klar, aber das habe ich nicht finanziert, sondern das habe ich mir gekauft und bin ich auch betrieblich unterwegs, was anderes. Aber ich kann nicht verstehen, warum jemand privat zwei Handys hat und die auch noch vielleicht finanziert hat. Und dann rede ich ja vom iPhone von vielleicht 1.000 Euro. Dann frage ich mich, Mensch, 1.000 Euro hättest du auch in Bildung investieren können und hättest dann gelernt, wie man 1.000 Euro verdient, dann hättest du doppelt gewonnen. Hättest du investiert in dich selber, Energie aufgeladen, bist du einfach, aber das ist vielleicht zu weit führend. Aber das sind so Ressourcen, wo ich denke, das verschiebt sich ja im Leben. Irgendwann muss es ja jemand bezahlen. Und bei Unternehmen ist das was anderes. Nicht da was Größeres plane, Unternehmen kaufen oder eine Gewerbehalle bauen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Da muss ich ja irgendwie in eine Finanzierungsvariation laufen, weil wenn ich dann erst warte, bis ich das Eigenkapital habe, dann würden in Deutschland wahrscheinlich 2-4 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Das ist was anderes. Aber ich bin bei dir. Es ist oft so, dass viele Menschen über dem leben, was sie sich eigentlich aktuell finanziell leisten sollten, würde eher in die geistige Qualifikation investieren.
Aber auch die Unternehmensgründer oder Käufer sollten sich darüber im Klaren sein, dass im Normalfall die Haftung, die persönliche Haftung, die Bürgschaft immer beim Unternehmer oder Geschäftsführer liegt. Ja, und darüber sollten sich einfach, da sollte sich jeder mal drüber im Klaren sein. Und wenn man heute weiß, dass von 100 Unternehmen, ich glaube, nur 3 übrig bleiben nach 10 Jahren, ja, dann aber oftmals große Finanzierungen dastehen, sollten sich die Unternehmer auch dann im Klaren sein, dass sie auch dafür haften, ja. Also, und das hat, wie du so schon sagst, mit Schuld zu tun und mit negativer Energie und mit Haftung, ja. Also, wenn von 100 Unternehmen 97 platt gehen in 10 Jahren, dann hast du 97 haftende Gesellschafter,
oder? Ja, es sind nur 70, also 30 bleiben über im Schnitt, aber ich weiß, welche Quote du meinst, 70, 30, also ist so.
Ja.
So,
ja, egal.
Bei Start-up, du hast, Moment, nicht so schnell, du bist nicht so weit weg, das ist Roger. Die klassische durchschnittliche Lebenszeit ist so, bei Start-up ist die noch geringer. Bei Start-ups ist das so, dass nach 3 Jahren das passiert, was bei normalen Nicht-Start-ups, also Start-up als Technologieunternehmen, hat so eine Lebensdauer von zwischen 1 und 3 Jahren. Darf man, ne? Weil, aber da wird ja auch viel Technologie gemacht, wird ausprobiert und so, das ist aber auch ein guter Impuls. Da muss man schauen, wie das mit dem Geld war. Nicht alle Startups haben ja Geld bekommen, sondern haben viel aus Eigenkapital generiert oder aus der Familie, was sich geliehen, was wieder eine Schuld ist, dann bist du wieder an einem richtigen Punkt. Der klassische Mittelständler hat von 100 Unternehmen sind es 70, die länger als oder die kürzer als 10 Jahre leben. 30, die kürzer als 10 Jahre leben, also 30% tauschen sich aus mit der Zeit. Mag aber auch an Marktgegebenheiten kommen, aber ich komme zurück auf deine Schuld. Es ist immer leichter, mit fremdem Geld zu stinken, hat meine Oma gesagt. Mhm. Ich glaube, das hat sich in der aktuellen Zeit auch ein bisschen hoffentlich verändert. Warum? Dieser Gedanke ist natürlich von der Verantwortung her sehr weit weg. Wenn ich als Mensch sehr viel Geld von anderen habe und mir dessen der Verantwortung nicht bewusst bin, das auch zurückzuführen oder dafür zu sorgen, dass es mehr wird, um es dann zurückführen zu können, dann finde ich, ist das ein ziemlich lässiger Gedanke. Lässig in Form von überheblich und auch nicht verantwortlich. Das mögen wir auch nicht. Also wir merken ja schon, wenn wir Anfragen haben von größeren Projekten, und wir machen ja im Regelfall alles über 250.000. Da reden wir immer von Kapital. Da merkst du schon, ob jemand angetrieben ist, das umzusetzen und es anderen besser gehen zu lassen oder sich dazwischen zu finanzieren. Das ist schon was anderes als unternehmerischer Teil. Oder ob einige sagen, ja, ich probiere das mal aus. Ich sage, ausprobieren ist schlecht. Also wenn sie eigenes Geld verbrennen, in Anführungsstrichen, ist was anderes. Aber wenn sie Menschen hineinziehen und sie so zum Schuldner machen, dann sagen einige, ja, ist mir egal. Okay, wenn Ihnen das egal ist, ne, dann können Sie auch gar nicht unser Kunde werden. Das finden einige immer gar nicht. Ich sage, warum? Ja, das hat ja was mit Verantwortung zu tun. Und das hat auch was mit Ressourcen zu tun. Das hat auch was mit Energie zu tun. Man merkt das. Und das merkt auch eine Bank, weil wir sind eingestiegen ins Bankgespräch. Du merkst sofort im Bankgespräch, ob die Person ein ernsthaftes Interesse hat, das Wachstum, was er vielleicht mit Kapital vorfinanziert, auch zurückzuführen? Oder ob er, ich sag mal so, Eldorado-mäßig sagt, naja, mal sehen, was passiert. Wenn es gut geht, geht es gut. Wenn nicht, mal hebe ich halt die Hände. Das haben wir früher oft gehört. So. Dann mache ich halt Inso. Ich sage, naja, das ist natürlich nicht unser Ansatz. Da würden wir lieber Abstand von nehmen. Hat sich schon verbessert, wesentlich. Also hören wir eigentlich gar nicht mehr. Aber so in einigen, sag mal, in einigen Formaten der Öffentlichkeit habe ich oftmals das Gefühl, dass die Leute wirklich so auf einer Teststrecke rennen. Da gehört ihnen die Teststrecke nicht, die Klamotten gehören ihnen nicht, die Reifen gehören ihnen nicht, das Auto gehört ihnen nicht, das Handy gehört ihnen nicht. Und eigentlich denken sie, ich bin ja schon gut genug, wenn ich da bin. Ich sage, das ist ein bisschen knapp. Also man muss schon ein bisschen was mitbringen. Und dazu gehört auch eine geistige Reife und geistige Verantwortung über Geld.
Ich denke, also mir ist jetzt wichtig in dem Podcast, eine Reihe von Aspekten sind mir wichtig. Also auf der einen Seite möchte ich mal ein bisschen gegen dieses Ding, die Bank an deiner Seite gehen. Ja. Oder gegen dieses Ding, wenn der Rasenmäher kaputt ist, dass ich dann mal schnell irgendwo anrufe und dann wie der zurecht für dich gemacht Kredit oder wie auch immer diese Dinge alle heißen.
Ja, das ist total schrecklich. Könnte ich den ganzen Tag drüber reden. Negativ, ja.
Und das erweckt den Eindruck, dass das Geld freundschaftlich gegeben wird.
Ja. Ja.
So. Und das ist nicht richtig. Also ich finde, wenn jemand Geld braucht und jemand sich was leihen möchte, dann soll er sich darüber im Klaren sein, dass hier zwei Geschäftspartner miteinander kommunizieren. Ja, und die lieben sich nicht und der ist auf keinen Fall die Bank an deiner Seite und auch nicht deine Bank, die zu dir steht oder sonst irgendwas. Das ist ein Geschäftssystem. So. Und wenn du das weißt, kannst du auch vernünftig verhandeln mit der Bank. Ja, also das ist ja nicht mein Freund, sondern das ist ein Geschäftspartner. Muss auch nicht dein Feind sein, ja, aber er ist zumindest nicht dein Freund. Und wenn du dir dann was leihst, dann bist du dir darüber im Klaren, das ist ein Geschäftspartner, aber nicht dein Freund. Und dann geh damit verantwortungsvoll um.
Ja, du, ich bin 100% bei dir. Ich finde das, also ich kann gar keine Worte finden, wenn ich manchmal einige Sachen sehe, so, ja, hier minus 0,4%, ich kriege sogar Geld drauf zu. Da wirkt man ja als Nutzer, wirkt, also von Wirken her, schon wie ein Depp, wenn man das nicht machen würde. Hm. Aber die meisten Menschen, was heißt aber, die lesen jetzt das Kleingedruckte.
Ja.
Und dann ist das wie, was du, also deswegen, ich könnte dir den ganzen Tag zuhören, aber es ist halt ein Geschäft.
Ja.
Ne? Und wenn man das hochhält und das nicht irgendwie denkt so, naja, ist ja billig, dann ist ja kein Grund, sich einen Kredit aufzunehmen, weil es billig ist. Die Frage ist, wofür wird es eingesetzt? Aber ich kann dir das den ganzen Tag zuhören. Ja.
Und wie gesagt, Energie, Geld ist Energie.
Ja.
Und Energie bewegt irgendwas. Und wenn ich eben mir auf da irgendwo Geld leihe, um irgendwo was zu bewirken, ja, dann ist das einfach schön, auch vielleicht, wenn man sich ein Haus oder was weiß ich oder irgendwas, dann baut man irgendwas oder macht irgendwas oder so, oder im Unternehmen, man kauft eine Maschine oder sonst irgendwas, ja. Dann muss man sich darüber im Klaren sein, man leiht sich Energie. Aber man wird aber zum Schuldner und zum Abhängigkeitsmensch, ja.
Ja, total. Und
mir ist einfach nur wichtig, dass die Leute sich darüber im Klaren sind, was es bedeutet, wirklich einen Kredit zu nehmen. Ja. Und aber lass uns nochmal zurück zu dem Ding kommen, wenn jetzt der Mensch jetzt mal wirklich einen Kredit möchte.
Mhm.
Und wie tickt die Bank und wonach entscheidet die Bank und welche Faktoren sind da wichtig? Das ist auch was für unsere.
Das passt nahtlos an dem wir über. Dieses Vereinfachen von Geld zu bekommen über die Fernsehwerbung oder über Internetwerbung. Ne? Du hast ja ein paar angedeutet, wollen ja jetzt auch kein Bankenbashing machen, obwohl das manchmal angebracht ist. Wir sind auch sehr kritisch. Das ist ja so ein Konditionierungsverhalten. Du sagst, an was macht die Bank das fest, welche Parameter gibt es? Schauen wir uns das mal aus der Bankensicht an. Die bewerben im Fernsehen, jetzt mal, um nur ein Medium zu nennen. Das wirkt ja so, als wenn an jeder Ecke, also heute Abend ist kein Problem, ne? Gehst zur Bank, holst ja 1.000 Euro, kriegst auch Geld drauf zu, ist gar kein Problem. Kauf dir, was du willst, mach dir ein schönes Leben. So wirkt das ja manchmal.
Mhm.
Und deswegen ist auch, was ich total erschreckend finde, der Privatverschuldungsgrad hat sich in der Corona-Zeit fast verdoppelt.
Oh, wow, tatsächlich?
Ja, das ist, finde ich, ganz schrecklich. Also das finde ich persönlich, ich sage, Mensch, ich habe meine Frau gefragt, gesagt, du hast die Zahlen mal gelesen. Ich sage, Mensch, nun machen wir ja keine Privatvermittlung und Kredite. Aber das ist natürlich schon ein Indikator davon, wie lässig Banken mit Geld umgehen. Ja, wie kommt das? Wie kann sich so eine Bank das leisten? Wenn ich vorher gesagt habe, die wollen Verantwortung und du hast ja ein Beispiel gebracht, denn dann hat er kein Geld bekommen und so. Wieso geht das? Naja, ob ich 100.000 Euro haben will von einer Person, weitere wirkliche Erkenntnisgewinne jetzt für dich und deine Zuhörer. Es ist einfacher, 100 Menschen 1.000 Euro zu geben. Ist das Risiko viel kleiner. Deswegen werben die mit so Kleinstkrediten bis 1.000 Euro. Oder zeigen, so kriegen sie 5.000 Euro für 100 Euro im Monat oder sowas. Da wird ja sehr viel klein gemacht. Also da wird ja die Summe dann in Raten gewertet und dann ist die Rate nur 80 Euro. Und dann springen Menschen drauf an, zu sagen, ach, die 80 Euro kann ich mir leisten. Und das ist natürlich total Trugschluss. Warum? Ist man erstmal in so einer Schuldungswelle drinne? Und das zeigen ja auch die Daten, dann bleibt man da drinne. Und warum ist man da drinne? Ja, weil die, jetzt sagen einige, naja, sie können ja der Bank jetzt nicht den Vorwurf machen, dass sie das Geld alles freigeben. Ich sage, naja, eine Bank verdient damit Geld, dass sie Zinsen für Geld bekommt, was sie verleiht. So, das ist das Erste. Wenn also eine Bank ganz viel Werbung macht, dann will sie Geld also für Werbung, für Kleinkredite, so was ich 1.000 Euro, 5.000 Euro, dann nehmen ganz viele Menschen vielleicht das Geld in Anspruch, weil es schon so en vogue ist, weil das ja alle machen, weil es ja jetzt hoffähig ist. Es ist jeden Tag im Fernsehen und alle berichten da drauf, dann guckst du noch ein bisschen bei Instagram, alle haben tolles Handy, alle fahren in Urlaub, alle sind in Dubai, alle fahren Ferrari, das ist ja, ne? Alle sehen gut aus, alle Ferrari, alle Dubai, alle Flugzeug, alle Handy, alle Schmuck, alle alles. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Ja, weil das sind nur Momentaufnahmen. Also wie gesagt, selektive Wahrnehmung. Das heißt, das ist vielleicht eine oder zwei Sekunden aus dem Leben eines Menschen. Und darauf zielt auch natürlich so eine Bank ab. Das ist jetzt kein Bankenbashing, aber das ist deren Job. Die verdienen mit den ganz vielen kleinen Beträgen viel mehr als an einer Person für 100.000 Euro.
Okay.
Sagen dann Zuhörer vielleicht, das ist doch 1.000-mal mehr Aufwand. Sag ich, nee, das macht ein Computer. Dieser Mensch mit den 58 Jahren, das macht vielleicht auch ein bisschen der Computer, aber zu 80-90% ist das händisch. Warum? Da werden Individualdaten bearbeitet. So ein 1.000-Euro-Kredit aus der Fernsehwerbung, mal kurz angerufen, im Internet kurz gecheckt, sind Sie kreditfähig? Ja klar, hier kannst du Geld abhoben. Ja, das ist ja innerhalb von 2-3 Tagen ist das ja ausgezahlt. Wie geht das so schnell? Da sitzt eine KI hinter, eine künstliche Intelligenz. Die checken das automatisch, da sitzt kein Mensch mehr, der das händisch prüft. Und weil da halt kein Mensch mit einem Wertesystem hintersteckt, fließt das Geld. Und die Bank macht damit dann natürlich einen Cash. Und die Menschen, die das nutzen, wenn die erstmal Kredit genommen haben, und jetzt kommt das wirklich perfide, wenn die Geld genommen haben, das ist dann, hört sich halt manchmal für einige wie eine Droge im Privatbereich. Das Tolle ist aber, der Dealer, ich weiß, hört sich ganz schrecklich an, aber ich mache das Bild mal auf, merkt, Mensch, das ist ein toller Abnehmer, dem gebe ich noch mehr. Es ist wirklich so, wenn man erstmal kreditfähig ohne Leistungsstörung genutzt hat, das heißt, ich habe einen 1.000-Euro-Kredit genommen und habe den vereinbart an die Bank gezahlt, dann sind diese Menschen natürlich total sensibilisiert auf dieses Thema und die Bank sagt sich, oh, wer einmal Kredit nimmt, nimmt auch ein zweites Mal Kredit. Wollen Sie nochmal 1.000 haben? Wollen Sie nicht nochmal 1.000 haben? Ach, das haben die zurück, das kriegen Sie auch so wieder hin. Dann wird ja selber schon suggeriert, ach, das kriege ich hin. Die 80 Euro Rate im Monat oder 40, das schaffe ich schon. Aber manchmal ist auch der Krug dann kaputt. Dann geht der nicht mehr zum Brunnen und kann man kein Wasser mehr schöpfen, weil vielleicht Kurzarbeit. Arbeitsverlust. Wirtschaft ändert sich. Oder mit neuen Kosten kommen auf einen zu. Ne? Familie muss irgendwas sich einen Ranzen kaufen. Die Kinder haben Anforderungen in der Schule. Der Lebenspartner, irgendwelche Veränderungen. Und dann hast du da so eine Schuld, wie du sagst, auf deinem Konto monatlich abgebucht. Und wenn deswegen dann vielleicht Leistungsstörungen auf dem Konto laufen, dann sagt die Bank nicht, genau wie du sagst, ach, da stehen wir an ihrer Seite. Da regeln wir was drauf. Aber das, was du sagst, wurde ja schon von einer Bank schon wieder als Asset, also als Vorteil genommen. Du siehst ja aktuell eine Bank, die sagt, die haben sich gerade einen Kredit genommen, kann man in der Werbung aktuell sehen. Und dann geht irgendwie ein Zaun kaputt und dann sagen sie, ach, kein Problem, dann schieben wir die Raten einfach nach hinten. Da ist die Schuld ja nicht weniger. Da wird bloß die Rückzahlung verschoben. Dieser Mensch ist weiter verschuldet. Er hat weiterhin Geld von anderen Menschen genommen für etwas, was er vielleicht hätte gar nicht leisten und kaufen können. Also wir sind schon sehr, 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 sehr kritisch bei solchen Bereichen. Das ist aber auch im Gewerbe so. Im Gewerbe hat es bloß einen Vorteil. Da wird dir kein Geld hinterhergeworfen. Also keiner, doch, es gibt Großkunden, die haben so viel Vermögenswerte, da würde die Bank gerne Geld reindrücken, positiv. Ja, also wenn du ein Unternehmen hast, das hat, was ich, 30, 40 Millionen Euro Umsatz, Und die haben super Zahlen, großes Eigenkapital, hohe Gewinne, tolle Zukunft, super Innovationsprodukte. Dann ist die Bank total begeistert und würde gerne dieser Unternehmung Geld geben. Warum? Die Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens, auch mal im Vergleich zu dem 58-Jährigen, ist ja extrem höher. Und deswegen sagt sich die Bank, Mensch, lass uns doch unser Geld nehmen und in Unternehmen stecken, die noch 200-300 Jahre vielleicht leben können, um es mal übertreiben zu machen, und geben es nicht dem 58-Jährigen, der seiner Frau das Geld auszahlen muss. Warum? Wer wissen wir denn, wo er das Geld wieder zurückbezahlen sollte? Bei dem Unternehmen ist was anderes. Runtergebrochen auf den Privaten, auf deine Zuhörer. Ja, man kann sich natürlich in der Krisensituation mal Geld holen. Das ist leider manchmal so. Die Frage ist, woher kommt die Krise? Warum brauche ich das Geld? Warum habe ich kein Erspartes? Ich weiß, das trifft dann viele. Wir stellen die Fragen ja auch bei unseren Unternehmen. Sag, Mensch, warum ist das Eigenkapital so gering? Also Unternehmen hat ja ein gewisses Eigenkapital, also ein eigenes Geld, hat sich selbst erwirtschaftet. Und jetzt soll da vielleicht eine Fabrikhalle gebaut werden. Na, kostet vielleicht 5 Millionen Euro. Und die haben selber in Anführungsstrichen nur 1 Million Euro. Dann guckt man ja auch auf das Geschäftsmodell. Wie kam diese Million zustande? Und jetzt nehmen wir, oder ne, und warum ist es so wenig? Also in Bezug zu der geplanten Investition. So. Nun ist das in Deutschland so, vielleicht mal, um auch deine Zuhörer so ein bisschen den Druck zu nehmen, weil ich habe so das Gefühl, dass die sagen, oh Gott, das will ich damit kein Geld nehmen. Die Durchschnittsrendite von Unternehmen ist ja so irgendwo bei 8%. Das ist ja nicht so viel in Deutschland. Also von 100.000 Euro Gewinn, Umsatz machen die nur 8.000 Euro Gewinn. 100.000 Euro Umsatz, nur 8.000 Euro Gewinn. Da merkt man schon, das klingt jetzt nicht so viel. Ich sage, nee, ist auch nicht so viel. Und trotzdem leben auch Unternehmen über ihre Verhältnisse. Das soll auch deine Zuhörer mal entlasten. Aber es soll kein Freibrief sein, zu sagen, ach, die Bank bietet mir das an, die Unternehmen geht es auch schlecht, dann mache ich da jetzt auch mal meine Schulden. Nee, ich kann nur davon abraten, wenn man das nicht im Griff hat, ob es Kreditkartenschulden sind, ob sie sich einen Kredit holen, das hat ja immer was mit Leistungsfähigkeit zu tun. Geld ist eigentlich nur ein Tauschmittel. Ja, wir haben heute noch ein paar Münzen und Scheine, aber früher gab es gar kein Geld. Vor vielen tausend Jahren gab es keine Münze und keine Scheine. Da wurde 1:1, also synchron getauscht. Du willst Fleisch, ich habe Käse. Da gab es keine Schuld, da gab es nur Tauschen. Das ist viel lustiger. Da kann man dich nicht verschulden. Dann kamen die Ersten und sagen, Mensch, ich habe heute keinen Käse, kannst du mir trotzdem Fleisch geben? Die viel Fleisch hatten, haben dann dem Mensch gegeben, der normalerweise keinen Käse, der Käse hatte, na okay, dann kriege ich morgen 2 Laib Käse von dir. Und das ist natürlich, auch da hat es schon solche Situationen gegeben. Und das hat den Menschen nicht gut getan. Aber wir werden beide die Erde nicht ändern. Aber ich glaube schon, dass der Konsum, da bin ich total dagegen, für Geistesinnovation oder für geistige Investitionen, die dann vielleicht zu einer Innovation führen. Wenn jemand sagt, du, ich brauche einen Studienkredit, möchte Medizin studieren, ist ja nicht unser Spiel, also das machen wir ja nicht in der Beratung, aber es gibt ja sowas. Es gibt ja Studienkredite. Warum? Wer kann das vielleicht sich nicht leisten zu studieren? Ja, ich hatte damals keinen Kredit, ich habe dann nebenbei gearbeitet, das ist auch eine andere Sache. Ja, habe halt viel gearbeitet und habe mir das dann selbst verdient. Das ist auch, deswegen auch meine Einstellung ist dazu anders, wenn ich immer höre heute, das kann ich alles gar nicht. Ich sage, naja, also ich habe das früher auch gemacht, mit mir ist schwer darüber zu reden. So, ne? Ich komme von ganz, ganz unten. Meine Eltern hatten kein Geld und meine Mutter war auch mit solchen Konsumschulden belastet. Das wollte ich nie haben. Heute haben wir ein großes Unternehmen oder mehrere Unternehmen aus eigener Kraft und Arbeit über Jahrzehnte entwickelt. Das ist auch etwas mit Zeit sich lassen. Nochmal die Frage, warum? Du sagst also, was ist mit dem Banker und so, wie entscheidet der? Der entscheidet bei der Person selber, bei dem Menschen, in was investiert er das? Für einen Fernseher brauchst du heute oder für so einen Kredit über online brauchst du ja nirgendwo mehr hingehen. So 1.000 Euro braucht ja keiner mehr zur Bank. Deswegen reduzieren ja auch die Banken ihre Filialen. Warum? Früher war das so ein Kundengeschäft, so die Bank an ihrer Seite. Ja, der Fernseher ist kaputt gegangen, ich habe kein Geld, kann man den Fernseher finanzieren. Das war früher Standard. Heute wird das online gemacht und anonym. Deswegen gibt es auch so viele Kredite. Warum ist es anonym? Viele Menschen haben Angst vor dem Nein oder Absage von Krediten. Die wissen schon, was das heißt. Ja, das sind ja nicht doof. Hochintelligente Menschen, unsere Bevölkerung hier, also der größte Teil jedenfalls. Und wenn das dann online ist, ist das natürlich viel einfacher. Warum? Die machen das Portal abgelehnt, das Portal abgelehnt. Und das Portal hat vielleicht gerade mal ein bisschen weniger Risikoaversität. Und dann auch bei uns kriegen sie 1.000 Euro. Und dann ist in 2 Tagen das Geld auf dem Konto. Der muss zu keiner Bank mehr gehen und sich vielleicht eine Absage abholen. Der will nur denn die 1.000 oder 2.000 oder 5.000 Euro. Also, und das ist natürlich, also ich finde das ganz schrecklich. Weil ich, wenn jemand so sein Leben führt, also Konsumschulden. Ne? Ich bin jetzt anders vielleicht wie du, ich halte das auch für eine Schuld, wenn man sich gewerblich verschuldet. Wenn man das regelt und im Plan hat und das auch rückführen kann und das ordentlich und dementsprechend werthaltig darstellt, was anderes. Aber Konsumschulden halte ich für völliges Gift. Völliges Gift.
Ich meine, der Podcast soll ja auch so ein bisschen dazu dienen, ein bisschen ein Bewusstsein zu geben. Ja? Mhm. Ich meine, unsere Erziehung findet ja der Umgang mit Geld nicht statt. Weder in der Schule, noch in der Erziehung, noch sonst irgendwo. Warum auch immer, aber das Thema wird ja nirgendwo kommuniziert. Wenn du Glück hast, erzählen die Eltern was darüber.
Ja.
Also meine Eltern zum Beispiel, für meinen Vater waren Schulden ganz normal. Ja, also er war nicht überschuldet, er hat ein Haus gebaut und was man halt so macht, drei Kinder. Also ich glaube nicht, dass er wirklich Probleme hatte. Aber Schulden gehörten zum Leben dazu. Das war ganz normal. Man kauft ein Haus, man baut ein Haus, macht Schulden. Man macht dies, man kauft ein Auto, macht Schulden. Also jetzt keine Konsumschulden für den Fernseher, das glaube ich nicht. Aber sagen wir mal so, man investiert was und leiht sich das von der Bank. Das war ganz normal.
Ja.
Und ich muss sagen, das habe ich ein bisschen mitgenommen für mich.
Merkt man auch.
Ja, und habe mir...
Aber bewahr dir das bloß.
Ich hätte mir wahrscheinlich die ein oder andere Immobilie nicht gekauft.
so Immobilie ist was anderes. So, ne? Wenn du... Immobilie sich verschulden, da hast du ja auch einen Gegenwert. Ich komme auf dein Eingangsbeispiel zurück. Wenn jemand sagt, ich brauche 100.000 Euro, um das und das zu tun, da ist kein Gegenwert, das ist schon schwieriger. Aber du hast da quasi Geld als Energieform in Backsteine getauscht.
Wobei das war, also ein Schwank noch zu dem Thema. Ja? Also ich habe dann so eine klassische Ostimmobilie gekauft. Ne? So, okay.
Das kann auch gefährlich sein.
Also hat 180.000 Euro gekostet, ne? Voll finanziert. Mhm. Von der Bank gekauft und von der Bank finanziert. Dann haben sie nach zwei, drei Jahren, haben sie die Immobilie neu bewertet, die sie mir selbst verkauft haben, und haben gesagt, ey, so viel Sicherheiten hat die Immobilie gar nicht mehr. Ja, dann haben sie die Besicherung verändert und wollten neue Sicherungen von mir haben. Ja, ich sage, ja, habt das ja noch alle? Ihr habt mir dieses Ding verkauft, ihr habt es finanziert, und dann seht ihr selber klar, wie ihr mit der Besicherung klarkommt.
Ja, das ist das Handicap bei vielen solcher Immobiliengeschäfte.
Ja, also mittlerweile weiß ich gar nicht, was sie jetzt wert ist, aber das war halt so ein klassisches.
Aber da kommen wir zu dem Kleingedruckten. Ich garantiere dir, dass in deinem Kreditvertrag dieser Passus drin stand. Bei Wertveränderung sind wir berechtigt, Nachbesicherung zu fordern.
Ja.
Das ist, wie wir bei uns im Gewerbebereich haben, das gleiche wie im Privat- und Konsumbereich. Da lässt sich die Bank immer gerne so eine kleine Nummer reinpacken. Das führt uns zu dem Punkt, die Bank an deiner Seite. Ich glaube, du hast schon bei vielen heute mehr denn je auf die richtigen Knöpfe gedrückt. Denn wenn wir nur 2, 3, 4 Leute davon, ich sage mal, wirklich auch so bewahren, sich mit diesen Konsumschulden täglich zu freuen, dann ist das schon gut. Weil du siehst ja, es ist echt nicht gut für die Menschen. Wir haben da Verschuldungsverdopplung.
Ja.
Das heißt, die Haushalte haben sich mehr Schulden aufgeladen.
Ja.
Und das Schlimme war, es geht nicht um Hausschulden.
Ja.
Es geht um wirklich Konsum. Und das ist natürlich, ich finde das erschreckend, weil ich mich frage, was ist das für als Beispiel? Weil die Schulden haben ja keine Kinder aufgenommen. Also die Schulden sind von Erwachsenen aufgenommen worden, die in einem Haushalt leben mit Kindern.
Ja.
Was ist das für eine Vorbildfunktion?
Also ich finde es einfach schade, dass so wenig Geldbewusstsein in der Schule oder im Studium oder in der Familie kommuniziert wird. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ja. Und dass jeder erst die Lebenserfahrung machen muss, dass es die Bank an deiner
Seite... Jeder muss die Erfahrung gar nicht machen. Wenn er den Podcast jetzt gehört hat, dann müsste er auf jeden Fall schon mal innehalten und sagen, Moment mal, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Also das sollte auf jeden Fall jemand tun, der diesen Podcast gehört hat von dir.
Ja.
Der kann ja nicht einfach sagen, ja, höre ich mir mal an.
Ja, also meine Empfehlung ist, Leute, schmeißt die Kreditkarten weg und holt euch Debitkarten. Das wäre die erste Empfehlung.
Außer man lernt mit Kreditkarten umzugehen und wofür der Wert dasteht. Aber viele vermischen das auch. Wir haben ja auch so jung, ja, also gar nicht jungen Gründer, aber wir haben ja Anfragen, die wollen dann gründen. Dann lassen wir uns ja Sachen verifizieren, so wie es denn so die Inanspruchnahme von Kreditkarten und wofür. Dann sagen einige, wofür wollen Sie denn meinen Privatkonsum wissen? Ich sage, ja, weil die Bank das fragt. Dann sagt das wieder zum Thema, was macht die Bank so wichtig? Und dann sage ich, ja, die Bank wird sich angucken, wofür Sie Ihr Geld ausgeben. Warum? Ich sage, ja, man kann an dem Konsumverhalten auf Ihrer Kreditkarte erkennen, welche Wertigkeiten Sie im Leben quasi, welchen Sie folgen. Mhm, ja. Sag, gibt es denn da schon mal eine Leistungsstörung? Also ist schon mal eine Kreditkartenbuchung geplatzt? Ja, schon zweimal. Also das ist aber ganz schlecht. Warum? Jetzt ein neuer Tipp für deine Zuhörer. Das wird quasi bewertet mit Noten. Also wenn jemand eine Kreditkarte hat, deswegen kann das verstehen, was du meinst, von wegen schmeißt die Kreditkarten weg. Ich bin jetzt persönlich nicht so ein Anti-Gegner von Kreditkarten. Ich liebe Kreditkarten, weil es mich weltweit in die Lage versetzt, das zu tun, was wir möchten und was wir müssen. Wenn wir unterwegs sind, brauchen wir halt Flexibilität. Und ich schleppe jetzt nicht irgendwie 20, 30, 40.000 Euro mit mir im Bargeld rum. Und eine Kreditkarte ist da irgendwann mal ein bisschen einfacher. Ein Flug buchen, weil irgendwas ausgefallen ist, umbuchen, Hotel, Nacht, weil irgendwie Flugzeug ist ausgefallen oder sonstiges, oder als wir noch viel mehr geflogen sind, irgendwie eine Nachtmaschine nehmen oder irgendwas. Das ist natürlich alles nicht so einfach, wenn man irgendwie nur mit Bargeld zahlen will, weil auf dem Flughafen kannst du mit Bargeld nicht so oft bezahlen. Geht auch noch, aber nicht so oft. Also zurück zur Kreditkarte. Und dann sagen sie, warum? Ich sage, ja, die Leistungsstörung, die sie da produziert haben, da gibt es so ein Notensystem. Das ist nicht von 1 bis 6, sondern es ist nur von 1 bis 4. So, und 1 bis 4 heißt, die Varianz ist natürlich sehr eingeschränkt. Wenn du eine 1 hast, ist super. Eine 2 ist auch okay. Bei 3 ist schon schwierig und 4 ist K.O. Und eine Leistungsstörung auf dem Konto, das spricht, glaube ich, nach deinen Worten, ist schon eine 3. Eine Leistungsstörung. Eine fortführende Leistungsstörung wandert ganz schnell in eine 4. Und bei einer 4 ist die Zukunft erstmal schon mal ganz schlecht. Und das bleibt ja ewig in den Daten hängen. Das heißt, wenn jemand Kreditkarten hat und sagt, ich bezahle das erst nächsten Monat, dann wird es ja abgebucht per Lastschrift und dann platzt das, weil man sich vielleicht auf dem Konto wieder viel Geld mehr genommen hat und hat an die Kreditkarte nicht gedacht. Und ich glaube, das ist auch dein Gedanke, wenn man das nicht so richtig im Gedanken hat und in Planung hat, dann bucht er die Kreditkartenfirma auf dem Privatkonto was runter. Das passiert bei gewerblichen Leuten nämlich das Gleiche. Also da sind wir alle gleich. Also wenn das auf dem Gewerbekonto passiert und da platzen Lastschriften, gibt es auch einen Vermerk. Passiert das 2-3 Mal, ist das ganz schlecht. Also wirklich schlecht. Da kommt keiner mehr wie früher und sagt, hier, sagen Sie mal, schöne Fehler, ist da auf dem Konto denn los? Nein, das wird stillschweigend im Hintergrund zensiert. Und wenn man dann mal was machen möchte, dann sagen sie, ja, sie hatten da ja mal eine Störung auf ihren ganzen Daten. Mensch, was war denn da los vor 3 Jahren? Und dann sage ich so, vor 3 Jahren? Weiß ich nicht, was vor 3 Jahren war. Ja, das ist das Thema, was du sagst mit Kreditkarten. Wenn jemand seine Kreditkarte nicht im Griff hat und seine Buchungsposition nicht im Griff hat, also auf dem Konto, dann würde ich auch sagen, dann lass lieber das Geld im Bargeld zahlen. Dann weißt du, wie früher, kannst du Käse gegen Fleisch tauschen, also Bargeld gegen eine andere Leistung oder gegen einen Wertgegenstand. Aber das kommt halt, weil wir es alle nicht gelernt haben, oder die meisten haben es nicht gelernt, damit umzugehen. In der Schule wird viel gelehrt. Ich hätte mich gefreut, früher in meiner Schule, wenn wir darüber mehr gesprochen hätten, hätte ich mir ein paar Jahre Erfahrungs- und Erkenntnisgewinne gespart oder anders aufgenommen, weil die Bank das halt registriert. Also alles, also alle deine Zuhörer, wenn sie jetzt irgendwas haben auf dem Konto oder es ist mal, da ist irgendwas schiefgelaufen, dann würde ich ganz progressiv, und das ist eine totale Empfehlung, mit der Bank in Kontakt treten, damit die überhaupt mal ein Bild von ihnen hat. In dieser heutigen digitalen Welt sind ja immer weniger Kunden in der Bank und dann kennt sie keiner. Aber wenn dann mal was passiert, mhm, und dann wird geguckt, wie ist denn diese Person eigentlich aufgestellt? Dann sagen ja, in den letzten 5 Jahren gab es 3 Mal eine Leistungsstörung. Mhm. Ja, war der schon mal in der Bank? Haben wir mit dem irgendwelche Versicherungsprodukte gemacht? Was ist das eigentlich für ein Kunde? Dann fangen die erst an, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist meist zu spät. Also wenn Sie wissen, Zuhörer hier, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann lieber mit der Bank das nochmal in persona besprechen. Das wird nicht so viel ausmachen, aber das Minimum, was es ausmacht, das würde ich nutzen.
Also ich außerdem, also nochmal zurück zu meiner Empfehlung.
Keine Kreditkarten, hast du gesagt.
Keine Kreditkarten. Also Bargeld muss jetzt auch nicht sein, aber Debitkarten. Das ist die erste Empfehlung, die
ich gebe. So, das wissen nicht alle, das sind ja quasi Kreditkarten, aber die nicht Kredit geben, sondern man gibt sich selber Kredit, wenn man Geld drauf auflädt.
Genau.
Das heißt, da ist Guthaben auf der Karte, aber funktionieren im Regelfall wie Kreditkarten. Möchte aber dazu sagen, nicht alle Online-Unternehmungen oder wo man buchen kann, nehmen eine Geldkarte, also eine aufgeladene Kreditkarte, so eine Debitkarte auf. weil.
Mittlerweile funktioniert es wirklich gut. Also,
ja, das ist nicht 100% überall, weil das ist einfach technisch nicht für alle mitten, weil das hat nichts mit der Wertigkeit der Karte zu tun. Einige sind gar nicht daran angeschlossen und die brauchen immer quasi den Kreditkartengeber als Bonitätsgeber, der quasi die Bonität dann des Nutzers gesucht hat. Und deswegen sind nicht alle da. Aber die meisten machen das. Also Lufthansa nutzt das auch schon. Also großen Fluggesellschaften, da kann man das überall nutzen.
Ja. Das Zweite, was ich empfehle, ist, keine Lastschriften machen.
Oh, mein Freund.
Aber wer keine
du Lastschriften... Du bist mein Freund, du bist mein Freund, du bist mein Held. Genau mein Ding, sage ich auch
immer. Keine Lastschriften. Bei mir hat nur die komische Vodafone eine Lastschrift. Ja, und der Strom, nee, nicht mal der Stromhersteller. Ich glaube, nur Vodafone hat Lastschrift bei mir. Ja? So, ja. Nur die Telekommunikation, sonst keiner. Ja.
Das greift super in das an. Dann kann ja auch keine Leistungsstörung entstehen. Warum? Richtig. Wenn kein Geld auf dem Konto ist und ich kann nicht überweisen, ist das zwar doppelt schade, aber auf jeden Fall ist auf dem Bankkonto keine Leistungsstörung.
Richtig.
Weil es bucht keiner ab und es wird nicht zurückgebucht, sondern da wird gar nicht gebucht.
Ja, kriegst du halt eine Mahnung, also im Zweifelsfall eine Mahnung, ja, aber keine Leistungsstörung auf dem Konto. Also liebe Leute, Kreditkarten weg, Lastschriften weg.
Nicht weg, nur sinnvoll einsetzen. Mach mir nicht mein Leben so schwer.
So, lieber Kai, ich bedanke mich für das tolle Interview. Ich hoffe, dass wir ein wenig Energie.
Auf jeden Fall.
Ja, und also alle Menschen da draußen, bitte bedenken, Geld ist Energie. Nutzt diese Energie für ein tolles, glückliches Leben.
In
Liebe, allen eine schöne Zeit da draußen.
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.